Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Im Studio ist Carsten Schröder. Guten Morgen. Zu den häufigsten Beschwerden, mit denen die Deutschen zu ihrem Hausarzt gehen, gehören Rückenschmerzen. Nun könnte man ja denken, naja, das ist die Bandscheibe, da ist ein Nerv eingeklemmt oder es ist eine Zerrung, jedenfalls eine klar erkennbare Ursache für die Rückenschmerzen. Aber weit gefehlt. Nur bei einem kleinen Teil der Patienten lässt sich so eine klare Ursache erkennen. Bei den weitaus meisten ist die Ursache, der Grund für die Rückenschmerzen, nebulös und unspezifisch. Und diese unklaren Fälle sollen heute im Mittelpunkt der Sprechstunde stehen und wir wollen den Schwerpunkt legen auf Rückenschmerz und Psyche. Wie immer können Sie sich telefonisch an dieser Sendung beteiligen. Die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons nenne ich gleich. Außerdem hören Sie die aktuellen Informationen aus der Medizin nach den 10.30 Uhr Nachrichten zu folgenden Themen. Welt-AIDS-Konferenz beklagt Medikamentenmangel gegen das HIV-Virus. Internisten ziehen Lehren aus der Corona-Pandemie und zurück zur Normalität in Krankenhäusern sollen schon wieder Schönheitsoperationen durchgeführt werden, fragen wir. Nach den 11 Uhr Nachrichten werden wir unseren Schwerpunkt weiter vertiefen und mit einem Psychotherapeuten darüber sprechen, ob man Rückenschmerzen auch psychotherapeutisch behandeln kann. Soweit die Übersicht. Hier die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons 00800 4464 4464. Noch einmal 00800 4464 4464 und die E-Mail-Adresse lautet sprechstunde@deutschlandfunk.de. Nun zu unserem Schwerpunktthema Rückenschmerz und Psyche. Unser Studiogast heute Vormittag ist Professor Peer Eisel. Er ist Direktor der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie an der Universität in Köln. Guten Morgen, Herr Professor Eisel.
Guten Morgen.
Wie häufig kommen denn so unklare, unspezifische Rückenschmerzen vor?
Die sind sehr, sehr häufig. Rückenschmerzen gehören generell mit zu den häufigsten Symptomen, die wir als Menschen bekommen. Neben Erkältung, Kopfschmerzen gibt es unheimlich häufig Rückenschmerzen. Existieren viele Statistiken, die gehen von 80-90% aller Menschen aus, die irgendwann mal über eine mehr oder weniger lange Periode Rückenschmerzen bekommen. Und die überwiegende Teil, also auch wieder 90% dieser Beschwerden sind unspezifisch. Wir haben also keine unmittelbar fassbare organische Ursache, die man auch organisch behandeln würde.
Nicht fassbar, das heißt, es gibt keinen handfesten Grund, aber irgendeinen Grund müssen diese Rückenschmerzen ja haben. Woran liegt das?
Der Rücken ist prädestiniert als Indikator für verschiedene Probleme. Das ist Stress, das können Verspannungen sein. Das hängt ein bisschen an der Anatomie der Wirbelsäule und vor allen Dingen an der Anatomie und der nervalen Versorgung der Muskeln. Wenn Sie sich vorstellen, einen Oberarmmuskel, den Bizeps zum Beispiel, können Sie gezielt anspannen und auch gezielt entspannen. Die Rückenmuskulatur, der lange Streckmuskel am Rücken, den wir alle kennen und tasten, der bekommt von ganz vielen Nerven seine Informationen und die können sich schnell widersprechen. Das führt zu Verspannung und dann eben zu unserem Symptom Rückenschmerz.
Mhm. Wie werden denn diese unklaren Rückenschmerzen ausgelöst? Irgendwas muss das ja in Gang bringen.
Es gibt hier leider, und da muss ich Sie enttäuschen, keinen unmittelbaren Auslöser. Jeder Mensch hat ein hohes Kausalitätsbedürfnis, also er möchte die Ursache wissen. Und das geht in den Sprechstunden immer so, dass der eine der Rückenschmerzen sagt, es kommt deshalb, weil ich zu viel gehoben habe. Der andere sagt, ich habe zu viel gesessen. Der andere, der weder sitzt noch hebt, der hat vielleicht als Kind zu viel sich bewegt oder schlecht ernährt. All das trifft nicht zu. Häufig tritt ein Rückenschmerz völlig spontan auf, ohne dass wir eine genaue Ursache kennen. In der Statistik kann man beobachten, dass die Inzidenz, also die Häufigkeit des Rückenschmerzes, dann zunimmt, wenn Patienten sehr übergewichtig sind und dann zunimmt, wenn sie wenig Muskulatur haben. Aber das ist eine rein statistische Größe.
Wie sieht es denn aus mit psychischen Gründen für Rückenschmerzen? Können die auch eine Rolle spielen? Welche Rolle spielen sie?
Die können auch eine Rolle spielen. Zunächst würde ich gern nochmal differenzieren, das, was Sie anfangs sagten, den spezifischen von dem unspezifischen Rückenschmerz. Und das ist nämlich das Kardinalproblem dieses großen Themas Rückenschmerz auch in unserem Gesundheitssystem hier in Deutschland oder in westlichen Ländern. Der spezifische Rückenschmerz bedeutet, dass es eine klare Ursache gibt. Ein Bruch, ein Bandscheibenvorfall oder eine Entzündung, manchmal ganz selten auch ein Tumor. Unspezifisch heißt, dass wir keine morphologisch unmittelbar beeinflussbare Ursache finden. Jetzt haben wir aber das Phänomen, dass Rückenschmerzen sehr häufig sind, sagte ich eingangs, nahezu jeder hat das irgendwann mal. Und auf der anderen Seite, je genauer unsere bildgebenden Verfahren werden, ich möchte das MRT anführen, umso häufiger werden wir bei Patienten, die am Rücken ein Problem haben, ein MRT machen und hier irgendetwas sehen. Ich kann ohne Probleme eigentlich bei jedem, der über 20 ist, ein MRT so befunden, dass es irgendeine Ursache für einen Rückenschmerz gibt. Das kann eine Vorwölbung der Bandscheibe sein, eine Asymmetrie der Muskulatur, vielleicht ein etwas vergrößertes Wirbelbogengelenk. Und jetzt gibt es ein sehr schwieriges Phänomen. Wir haben das Kausalitätsbedürfnis angesprochen. Jemand, der Rückenschmerzen hat, begibt sich jetzt zum Arzt. In dieser Beziehung entsteht wieder das Kausalitätsbedürfnis. Niemand wird sagen, das ist eingebildet oder psychisch, die Zeit ist viel zu kurz. Also wird man nach einer fassbaren morphologischen Ursache suchen. Es wird also irgendwann ein MRT gemacht und in diesem MRT wird man irgendeinen Befund interpretieren können. Und bei einigen wenigen Patienten kann es jetzt dazu führen, dass dieser Befund den Patienten stigmatisiert. Also er wird jetzt davon überzeugt sein, dass es eine morphologische Ursache für seinen Rückenschmerz gibt. Mhm. Er ist stigmatisiert. Und dann kommt häufig eine Kette in Gang, über die wir vielleicht auch gleich noch sprechen können in unserem Gesundheitssystem, die den Fokus auf diesen Rückenschmerz bei unserem Patienten legt.
Also ja, in diesem MRT-Bild findet man einen Grund, den natürlich der Arzt findet und der ist genauso, stigmatisiert, wie Sie das angesprochen haben. Aber das muss nicht unbedingt der Grund für die Krankheit sein.
Denn es ist einfach so, dass wir, wenn wir beide jetzt uns heute ein MRT machen ließen, wir haben beide keinen Rückenschmerz, könnten wir beide irgendetwas in diesem MRT uns angucken, was potenziellen Rückenschmerz auslöst. Und wenn das sich jetzt verknüpft in einer sehr ungünstigen Situation, vielleicht auch einer sozial ungünstigen Situation, Probleme am Arbeitsplatz, Stress in der Familie, gibt auch andere Probleme, die entstehen können, dann kann dieser Rückenschmerz schnell dazu führen, dass entsprechend ein positiver Krankheitsgewinn entsteht aus diesem Symptom.
Krankheitsgewinn.
Das heißt, was machen wir denn bei Rückenschmerzen? Der Patient geht jetzt zum Arzt, er bekommt Zuwendung von seinem Arzt, er bekommt Krankengymnastik verordnet und Massage. Das heißt, er geht zu irgendjemand, der ihm eine halbe Stunde uneingeschränkt seine Aufmerksamkeit zuteil werden lässt. Er gibt ihm auch Zuwendung, der Masseur, der Krankengymnast. Manche Patienten gehen noch in Selbsthilfegruppen, die sich um Rückenschmerzen drehen. Auch hier gibt es plötzlich eine ganz andere Wendung im Leben. Alles fokussiert sich jetzt auf dieses Symptom Rückenschmerz. Und dann kann sich dieses Symptom verselbstständigen. Dann bekommt es für diesen Patienten eine Bedeutung. Der sekundäre Krankheitsgewinn kann auch ganz einfach vorstellbar sein. Das ist vielleicht eine Krankmeldung. Oder es ist vielleicht auch nur den Hinweis, sich zu schonen, nicht schwer zu heben etc. All das kann dazu führen, dass sich dieses Symptom, was eigentlich ganz harmlos war und was sich eigentlich von selbst nach einer Woche wieder verflüchtigt hätte, jetzt für unseren Patienten, den wir uns gerade vorstellen, eine ganz wichtige Bedeutung hat und vielleicht dann auch bleiben wird. Ja. Viel länger, als es sonst der Fall wäre.
Und all das geschieht durch bildgebende Verfahren oder wird durch den Einsatz bildgebender Verfahren, wie zum Beispiel im MRT, ausgelöst und vorangebracht.
Das ist zumindest mit ein ganz wichtiger Push in diese Richtung, dass wir eben der Radiologe vielleicht, der auch kurz Zeit hat, das ist ein sympathischer Patient, der spricht mit ihm und sagt, Ihr Rücken ist ja komplett kaputt, kein Wunder, dass Sie Rückenschmerzen haben. Aber dieses Röntgenbild oder das MRT, das hätte bei dem Patienten vor seinem Rückenschmerz sicher ganz genauso ausgesehen.
Das heißt, man soll den Bildern nicht so sehr glauben?
Exakt so ist es. Die Bilder dienen dazu, etwas Ernstes, in Anführungsstrichen Ernstes, auszuschließen. Ich sage nochmal, das ganz seltene Phänomen einer Entzündung, eines großen Bandscheibenvorfalls oder eines Tumors, diese Sachen kann man klinisch, also bei der körperlichen Untersuchung, meistens schon ausschließen. Also MRT dient eigentlich nur dazu, das Schlimme auszuschließen. Und das sollte man auch mit dem Patienten so kommunizieren.
Jetzt haben wir einen großen Bogen geschlagen rund um spezifischen Rückenschmerz und unspezifischen Rückenschmerz. Und ausgegangen waren wir eigentlich von meiner Frage, ob es auch psychische Gründe für Rückenschmerz geben kann. Und auf die möchte ich jetzt doch wieder zurückkommen. Durchaus auch vor dem Hintergrund dieser Befürchtung, die so ein Bild auslösen kann.
Das hängt an beiden Punkten. Wenn eine besondere psychische oder auch soziale Konstellation besteht, dann fällt das Eingangsgesagte, also die Interpretation eines MRTs auf fruchtbaren Boden, dann können wir einen Rückenschmerz bekommen, der sich verselbstständigt. Und auf der anderen Seite, psychische Phänomene, das hatte ich vorhin schon kurz erklärt, anatomisch, führen häufig dazu, dass sich die Muskulatur am Rücken verspannt. Beispiel Stress. Es gibt Patienten, die bekommen beim Stress Magenschmerzen, aber es gibt viele Patienten, die bekommen bei Stress Rückenschmerzen, weil die Muskulatur sich völlig verspannt. All diese beiden Punkte, die ich jetzt genannt habe, sind kein es muss keine psychische Erkrankung sein, keine Neurose oder Psychose, die zu Rückenschmerzen führt. Das ist das Seltenste. Es ist ein bestimmtes psychisches Umfeld, eine bestimmte Situation, in der sich ein Patient zum Beispiel in seiner Familie oder sozialem Umfeld befindet. Und dann entsteht dieses psychosomatische Phänomen des Rückenschmerzes.
Man findet das ja auch in der Sprache relativ häufig, also weil der Rücken ganz viel aushalten muss. Ich habe mir so ein paar Sachen notiert. Die Angst sitzt mir im Nacken zum Beispiel, nicht? Oder jemand ist vor Gram gebeugt oder bei mir krampft sich alles zusammen. Das sind so Redewendungen, die werfen wir so ein, denken gar nicht drüber nach. Und die zeigen aber, wie eng Seele und Rücken dann zusammenhängen.
Ganz eng verwoben. Und ich glaube oder bin sicher, dass auch diese anatomische Besonderheit der vielen nervalen Zuflüsse, dieses ganz langen Muskels, der uns aufrecht hält, dass das mit ein Problem ist. Hier gibt es sehr, sehr schnell Verspannungen, Schmerzen. Und wenn wir das im Moment, gibt es einen Trend, das zu behandeln, indem man die Patienten bittet, sich zu trainieren, ihren Muskel aufzubauen. Und wenn sie einen Muskel vermehrt trainieren und vermehrt aufbauen, tendiert er häufig dazu, sich noch mehr zu verspannen. Im Gegenteil ist für diese Patienten auch häufig sinnvoll, das Gegenteil zu machen, nämlich eine Entspannung, gerade wenn sie schon eine kräftige Muskulatur haben, die Muskulatur zu entspannen und bewusst mehr zu durchbluten.
Mhm. Trotzdem möchte ich nochmal mir diesen Weg vorstellen. Wie wird jetzt aus einer psychischen Belastungssituation, zum Beispiel Stress, wie wird daraus ein Rückenschmerz? Ist ja nicht unbedingt zwangsläufig.
Ja, also es ist nicht zwangsläufig. Nicht jeder, der Stress hat, bekommt Rückenschmerzen. Wenn wir uns jetzt einen Menschen vorstellen, der auf der einen Seite insgesamt vielleicht übergewichtig ist, wenig Sport macht, eine ungünstige Haltung hat, die den Rückenschmerz vielleicht begünstigt und er jetzt im Stress so und so einen normalen Rückenschmerz bekommen würde, was ich sagte, was irgendwann normal ist, und wir ihn dann fokussieren und verstärken durch unser Gesundheitssystem, dann kann es passieren, dass das dann chronifiziert. Also er wird immer wieder seinen Rückenschmerz bekommen, weil aus diesen beiden Gründen, die ich Ihnen gerade genannt habe.
Da heißt das, der Schmerz verselbstständigt sich. Also es gibt erstmal eine Stresssituation und dann tritt der Rückenschmerz auf und dann verselbstständigt er
sich. Genau. Der Schmerz wird irgendwann belohnt durch diese Zuwendung, die ich erwähnt habe, durch Krankmeldungen und Ähnliches. Und dann kann er sich verselbstständigen. Es gibt dazu ganz interessante Studien. In unserem Gesundheitssystem ist es bis vor kurzem und auch jetzt noch häufig üblich, Patienten mit unspezifischem Rückenschmerz zur Schonung aufzufordern. Sich zu schonen, sich werden krank gemeldet, bekommen Krankengymnastik, bekommen Massage. Und es gibt eine Untersuchung, viele Untersuchungen in skandinavischen Ländern, wo man Patienten mit unspezifischem Rückenschmerz in zwei Gruppen geteilt hat, zufällig. Eine Gruppe wurde so behandelt, wie ich das gerade erwähnt habe. Und die andere Gruppe hat man anders behandelt. Die Patienten hat man informiert über die Harmlosigkeit des Rückenschmerzes, dass es etwas völlig Normales ist, dass es nach kurzer Zeit wieder weggehen wird, und hat sie zur Bewegung aufgefordert und hat sie am Arbeitsplatz gelassen. Und Sie können sich vorstellen, wie die Ergebnisse sind. Wir haben eine deutlich signifikant schnellere Genesung in der Gruppe, wie sie in skandinavischen Ländern behandelt wird.
Damit kommen wir auch schon zu der wichtigen Frage, wie man Rückenschmerzen behandelt. Ich will zwischendurch noch unsere Hörer eine Telefonnummer nennen. Sie können uns anrufen zum Thema Rückenschmerz und Psyche 00800 4464 4464, oder Sie schicken eine E-Mail an sprechstunde@deutschlandfunk.de. Und unser Studiogast ist Professor Peer Eisel von der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie an der Universität in Köln. Stichwort Therapie. Bewegung haben Sie jetzt schon angesprochen. Also die Bewegung spielt bei Rückenschmerzen eine ganz wichtige, zentrale Rolle, höre ich daraus.
Spielt eine wichtige Rolle. Nicht immobilisieren, wenn das jetzt sehr heftig ist und Sie einfach sich nicht mehr bewegen können und in einer sehr Schieflage sich befinden, dann ist es durchaus möglich, ein, zwei Tage sich etwas zu schonen. Aber das Ziel sollte sein, sich möglichst zu mobilisieren, also zu laufen, auch wenn es vielleicht etwas schräg ist, sich zu bewegen. Parallel würde man in so einem solchen akuten Fall des Rückenschmerzes auch Schmerzmittel geben. Nicht lange, aber vorübergehend, um einfach die Muskulatur, den Schmerz zu nehmen und wieder eine normale Bewegung zu ermöglichen.
Sind wir schon bei Schmerzmedikamenten? Dazu gehört unter Umständen auch die berühmte Spritze, die Orthopäden angeblich so gerne verteilen.
Die sehe ich weniger gerne. Ja. Die alle Schmerzmittel kann man genauso gut als Tablette, also systemisch, verabreichen. Bei den Spritzen gibt es nicht geringe Risiken. Und das erste Risiko, was ich hier erwähnen möchte, ist die Infektion. Es gibt immer wieder Infektionsserien durch solche Injektionen. Und das ist dann ein sehr ernstes Problem. Das heißt, die Spritzen sollte man, wenn es irgendwie geht, vermeiden. In seltenen Fällen sind sie mal indiziert. Für uns besonders diagnostisch, wenn wir genau wissen wollen, wo der Rückenschmerz herkommt, dass wir selektiv eine Region betäubt. Aber die normale Schmerzmedikation, das ist viel günstiger. Die sollte systemisch, also über den ganzen Körper wirken, als Tablette.
Herr Professor Eisel, Sie sind ja nun nicht nur ein renommierter Orthopäde, sondern Sie haben noch eine ganze Anzahl weiterer Qualifikationen, zum Beispiel für Rheumatologie, Füß- und Psychotherapie und auch und Schmerztherapie. Das ist auch der Grund, weswegen wir Sie hier eingeladen haben. Sie können aus dem Vollen schöpfen. Wie behandeln Sie den unspezifischen Rückenschmerz Ihrer Patienten?
Das Akutstadium hatte ich angesprochen. Dazu gehören Schmerzmittel, die Aufforderung, sich zu bewegen, und die Entspannung. Das trifft sowohl auf das Akute als auch das Chronische zu. Also die Muskulatur, die sich verkrampft, entspannen. Alle das haben wir selbst schon bemerkt, als wir das gemacht haben, als wir Rückenschmerzen hatten. Heiße Dusche tut gut, ABC-Pflaster gibt es, Wärmekissen, Kirschkernkissen. Also lokale Wärme ist etwas Angenehmes, führt zur Entspannung. Das kann man ergänzen, indem man Entspannungsverfahren lernt. Also zum Beispiel autogenes Training ist sehr gut. Beispiel, harter Arbeitstag, der Rücken tut weh. Jetzt nicht noch extrem trainieren, sondern sich lieber flach auf den Rücken legen, Augen schließen, im Kopf einen Strandspaziergang machen oder bewusst autogenes Training und dann eine heiße Dusche hinterher. Wird Ihnen sehr gut tun. Also, das rate ich den Patienten. Was noch ganz wichtig ist, ist, dass man die Patienten über die Harmlosigkeit informiert. Das ist essentiell, und manche brauchen dazu ein MRT, das man richtig interpretiert, damit sie wissen, da ist nichts Schlimmes. Viele Patienten katastrophisieren, das heißt, sie glauben, das geht jetzt los, ich bin 30, jetzt habe ich Rückenschmerzen, mit 50 kann ich mich nicht mehr bewegen, kann kein Tennis mehr spielen und sitze im Rollstuhl. Es gibt also eine bestimmte lineare Denkweise, die viele Patienten haben, so die Idee, es wird alles immer schlimmer. Und das muss man unterbrechen. Patienten muss man informieren, dass das nicht der Fall ist. Im Gegenteil, Rückenschmerzen haben über das Leben, im Verlauf des Lebens, eher eine gute Prognose. Denn die Wirbelsäule hat einen Selbstheilungsmechanismus. Die versteift sich im Alter. Und je steifer die Wirbelsäule wird, umso weniger bewegt sie sich, umso weniger Anlass für Rückenschmerzen gibt es.
Wie sollte dann ein Patient, der einen unspezifischen Rückenschmerz hat, wie soll der mit diesem Schmerz umgehen?
Ganz wichtige Frage. Ad 1 durchbrechen Sie diese positive Rückmeldung des Rückenschmerzes. Entspannung habe ich erwähnt, Information, dass es nicht schlimmer wird, sondern eine gute Prognose hat. Und ich versuche immer den Patienten sogenannte Coping-Strategien zu vermitteln. Also zu vermitteln, wie gehe ich damit um? Ich muss diesen Schmerz akzeptieren. Der wird im Moment eine Zeit lang mein Leben prägen. Er hat eine gute Prognose und ich muss mit dem irgendwie umgehen, individuell. Der eine ist mehr Entspannung, der andere mehr Sport. Das ist individuell verschieden. Also ich muss diesen Schmerz quasi neben mich stellen und einen bestimmten Abschnitt in meinem Leben mit diesem Schmerz leben. Ich darf nicht gegen ihn ankämpfen.
Kann so ein Schmerz auch von alleine wieder verschwinden?
Absolut. Das ist die Regel. Weil überwiegend Zahl der Patienten verschwindet er nur bei wenigen, die eine spezielle psychologische Konstellation und auch eine spezielle Konstellation in ihrem Umfeld haben. Chronifiziert er, sind ganz, ganz wenige. Aber in der Summe, da Rückenschmerzen sehr häufig sind, sind das sicher viele Millionen Patienten in Deutschland.
Das, was Sie so erzählen, steht ein bisschen im Widerspruch zu dem, was man von Orthopäden gemeinhin gewohnt ist. Wie findet man einen Orthopäden, der einen auf diesem Weg betreut?
Das Problem der Kollegen im niedergelassenen Bereich ist die geringe Zeit. Das, was ich Ihnen jetzt vermittelt habe, das dauert halt vielleicht eine halbe Stunde. Und man muss auf der anderen Seite sagen, das wird auch relativ wenig vergütet. Eine Spritze, die geht ganz, ganz schnell. Und die kann man schnell machen. Dem Patienten ist das plausibel. Und die hat auch natürlich ganz andere Vergütungsstrukturen. Das spielt sicher mit eine Rolle. Der Orthopäde hat nicht die Zeit, das zu erläutern, was ich jetzt getan habe.
Vielen Dank, dass Sie uns das erläutert haben. Rückenschmerz und Psyche, so lautet heute Vormittag das Schwerpunktthema der Sprechstunde. Unser Studiogast Professor Per Eisel, Direktor der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie an der Universität Köln. Und am Telefon ist Frau Schöll aus Lüneburg. Guten Morgen, Frau Schöll.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie haben ein Rückenproblem, Sie haben Erfahrung damit oder Sie haben eine Frage?
Ich hab eine Versteifung, also einen Teil vom Rücken und ich habe eigentlich mehr Beschwerden als vorher und eine Schmerztherapiegeschichte hinter mir und die mich so kaputt gemacht hat, dass ich jetzt also muss versuche, so zu klar zu diesen Schmerz. Das macht natürlich was mit mir. Ich kann mich schlechter bewegen als vorher, aber ich tue. Ich kann ja nur dem Schmerz davonlaufen, weil ich gar keine Wahl habe. Aber das kann man ja irgendwann gar nicht mehr. Und ja, also ich bin wirklich aufgeschmissen und keine Ahnung. Es ist eine Qual manchmal. Ja. Es ist keine Einbildung, es ist wirklich eine Qual.
Ja, das glaube ich Ihnen. Das ist genau das rausgekommen.
Ich kann nicht mehr sitzen, ich kann schlecht, es ist wirklich heftig.
Da ist genau das durch die Operation rausgekommen, was gerade nicht passieren soll. Herr Professor Eisel, was können Sie Frau Schöll da raten?
Frau Schöllner, zunächst gestatten Sie mir, dass ich jetzt nicht über Sie individuell spreche. Ich kenne Ihre Röntgenbilder nicht, Ihre genaue Vorgeschichte. Aber ich glaube, abstrakt kann ich mir das gut vorstellen. Und das ist nicht selten, was da häufig passiert. Damit kommt es manchmal dazu, dass ein unspezifischer Rückenschmerz zu einem spezifischen wird. Nämlich genau das, wenn im degenerativen Bereich etwas operiert wird, was man vielleicht gar nicht operieren muss, was schon viele Jahre besteht. Plötzlich gibt es einen Schmerz und dann wird aus irgendeinem Grunde das System operiert. Und was ist das Ergebnis der Operation? Häufig sind hinterher die Schmerzen schlimmer als vorher. Genau. Wir haben jetzt eine Einbahnstraße, denn jetzt haben Sie eine Veränderung an Ihrer Wirbelsäule. Häufig sind es Versteifungen, die durchgeführt werden oder andere Operationen, die dann zu einer Verschlechterung führen, weil die Wirbelsäule jetzt wirklich einen ganz schlimmen Grund hat, auch weh zu tun. Es bleibt Ihnen oder den meisten Patienten häufig nichts anderes übrig, als zunächst mal zu suchen, ob es eine weitere Operation gibt, die dann auch hilft, die diesen wirklich jetzt morphologisch bildgebenden Effekt umkehren kann. Das ist nur selten der Fall. Und dann bleibt den Patienten nichts anderes übrig, als eben mit diesen Beschwerden zu leben, als ihr Leben darum zu organisieren, um diese Beschwerden.
Jetzt würde ich Frau Schöll ungern so einfach entlassen. Also ein bisschen, natürlich können Sie jetzt ohne Röntgenbilder
nichts
dazu sagen, das ist völlig klar. Aber was sollte Frau Schöll jetzt als nächstes tun? Sie haben gesagt, sich erkundigen, ob es noch eine andere Operation gibt, Operationsmöglichkeit gibt.
Die meisten Patienten, und das gehe ich davon aus, Frau Schöll, dass es bei Ihnen auch der Fall ist, Sie sind wahrscheinlich schon viel geröntgt worden, haben Kernspins, CTs bekommen nach dieser Operation und man hat gefahndet, gibt es irgendetwas, was die Ursache jetzt für diesen Schmerz darstellt. Und wenn das nicht sicher ist, auch davon gehe ich wieder aus, würde ich von einer weiteren Operation abraten.
Ja, ja, ich mache das sowieso nicht. Ich lasse mich nicht mehr operieren, weil das ist ja der Schaden praktisch, sage ich mal, von dieser Operation damals. Hm. Oder von den beiden Operationen. Ich muss einen Weg finden, zu kommen. Ich bewege mich so viel ich kann. Also
genau.
Ich muss im Schwester vorlaufen, habe ich schon gesagt.
Genau.
Aber es ist schlimm.
Es ist schlimm, ja. Und sind Sie kein Einzelfall. Es gibt Menschen, die sind zigmal an der Wirbelsäule operiert. Nicht nur einmal, nicht nur zweimal, zehnmal und sogar noch mehr. Ne?
Frau Schöll, da wünschen wir Ihnen viel Erfolg bei diesem doch sehr schwierigen Weg und herzlichen Dank für Ihren Anruf. In Baden-Württemberg ist eine Hörerin am Telefon. Guten Morgen nach Baden-Württemberg.
Ja, guten Morgen.
Wir hören Sie.
Jetzt habe ich Sie nicht verstanden. Wie bitte?
Ich habe gesagt, wir hören Sie.
Ja, darf ich meine Frage stellen?
Ja, gerne.
Ja, genau. Ich habe ein Gleitwirbelleiden und meine Wirbelsäule sitzt da mit dem untersten Lendenwirbelkörper nur noch so, sage ich mal, 60% auf dem Kreuzbein auf. Und da habe ich mich auch immer gefragt, welche Ursachen hat es? Ich habe jetzt schon in der Sendung herausgehört, dass man das so gar nicht festmachen kann, dass es so, sage ich mal, multifaktoriell bedingt ist. Zu viel Bewegung, zu wenig, psychische Faktoren, vielleicht auch Erbanlagen oder so, sage ich mal noch
dazu. Es gibt ganz viel unterschiedliche und wir wollen gerne versuchen, genau, Ihre so ein bisschen einzukreisen.
Ja. Darf ich fragen, wie alt Sie sind?
Ich bin jetzt 56 und das Leiden ist jetzt diagnostiziert worden seit 20 Jahren ungefähr.
Schon lange. Ein Gleitwirbel ist nichts, was mit Psyche oder Einbildung, wie auch immer, zu tun hat. Ein Gleitwirbel entsteht meistens, und das könnte bei Ihnen der Fall sein, aufgrund einer bestimmten Veränderung an der Wirbelsäule, häufig im Rahmen der Pubertät. Und zwar kommt es dazu, dass eine knöcherne Lücke besteht, besonders im fünften Lendenwirbel, und der fünfte Lendenwirbel gegen das Kreuzbein nach vorne rutscht. Jetzt haben wir dieses Phänomen nicht selten. Diese knöcherne Lücke, die Voraussetzung für den Gleitwirbel, gibt es etwa in 7% aller Menschen. Also ganz, ganz viele Millionen haben das. Und das Wirbelgleiten etwa in 3% aller Menschen. Also nicht selten. Man muss jetzt rausfinden, ob dieser Gleitwirbel wirklich die Ursache Ihrer Beschwerden ist. Wenn Sie sich nochmal überlegen, wie häufig das ist, wie viele Millionen Menschen Gleitwirbel haben, aber nur wenige werden operiert. Ein Gleitwirbel kann durchaus Anlass für Beschwerden sein. Das kann man ganz gut herausfinden. Gibt es verschiedene Tests, auf die ich jetzt nicht genau eingehen möchte. Und wenn man sicher weiß, dass der Gleitwirbel die Ursache Ihrer Beschwerden ist, dann kann man den operativ beheben, aber nur dann. Bei den meisten Menschen wird ein Gleitwirbel nicht operiert.
Ja, wir hören Sie.
Ja, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Wann wäre jetzt eine OP induziert?
Also die Operationsindikation beim Gleitwirbel ist dann gegeben, wenn die Schmerzen Ihre Lebensqualität deutlich beeinträchtigen und wir sicher wissen, dass der Gleitwirbel die Ursache Ihrer Beschwerden ist. Eine andere Ursache kann sein, dass dieses Gleiten zunimmt. Das ist aber in Ihrem Alter unwahrscheinlich. Das ist bei Kindern so, 15 bis 20, wo das Gleiten schnell zunimmt. Das kann auch eine Operationsindikation sein.
Vielen Dank für Ihren Anruf. Psyche und Rückenschmerz, so lautet heute unser Schwerpunktthema. Und wir haben schon darüber gesprochen, dass die meisten Rückenschmerzen unspezifisch sind, dass es dafür keine klaren Ursachen gibt, sondern dass es andere Gründe geben muss. Das kann auch zum Beispiel Stress sein, das können auch psychische Faktoren sein. Und da liegt ein Gedanke auf der Hand: Wenn Rückenschmerzen psychische Ursachen haben, kann man sie dann psychotherapeutisch behandeln. Darüber habe ich vor der Sendung gesprochen mit Professor Christian Albus. Er ist Direktor der Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie an der Universität in Köln. Und ich fragte ihn zunächst, ob und inwiefern man Rückenschmerzen psychotherapeutisch behandeln kann.
Ja, das ist in der Tat eine interessante, aber auch ziemlich komplizierte Frage, weil ich möchte direkt widersprechen. Rein psychogen verursachte Rückenschmerzen sind eigentlich selten. Wir finden sehr viel häufiger eine sogenannte chronische Schmerzstörung mit somatischen und psychischen Faktoren. Was heißt das? Dass es durchaus degenerative Veränderungen gibt, bis hin zu Bandscheibenvorfällen, die bei Menschen dann anfänglich Rückenschmerzen verursachen. Und dann kommt die spannende Frage, warum bildet sich das Schmerzsyndrom nicht vollständig zurück unter angemessener orthopädischer Therapie, sondern es kommt zu einer Chronifizierung, also zu einem anhaltenden Schmerzbild. Diese Form von Rückenschmerzen ist sehr viel häufiger Und es sind eine ganze Reihe von möglichen Faktoren bekannt, die das auslösen können. Sie haben den Stress angesprochen, aber wenn man dann genau hinguckt, ist es von Mensch zu Mensch sehr, sehr unterschiedlich.
Wie verläuft denn so eine psychosomatische Behandlung ganz praktisch?
Also der erste Schritt ist, zunächst mal zueinander zu finden. Das heißt, dass ein psychologischer oder ärztlicher Psychotherapeut überhaupt in Kontakt kommt mit einem Menschen mit Rückenschmerzen, weil das ist nun mal ein körperliches Symptom und Menschen gehen zu Recht davon aus, dass das primär jetzt mal eine körperliche Ursache sein sollte. Es ist also primär eine große Verantwortung der behandelnden Orthopäden, Internisten, Unfallchirurgen, Schmerztherapeuten, Patienten darüber aufzuklären, dass psychologische Faktoren in der gesamten Schmerzverarbeitung eine große Rolle spielen können und auf die Art und Weise, die Patienten dafür zu gewinnen, solche Gesichtspunkte überhaupt in Betracht zu ziehen.
Na gut, also man lernt sich kennen und sagt, das spielt eine Rolle, aber wie geht's dann weiter?
Okay. Nehmen wir mal an, ein Patient sucht tatsächlich einen Psychotherapeuten auf. Dann ist es ein tatsächlich sehr vertieftes Kennenlernen. Patienten werden sehr gründlich befragt, wie sich das Schmerzbild entwickelt hat, wie sie die Schmerzen erleben, welche begleitenden Gedanken und Gefühle mit dem Schmerzgeschehen auftreten. Und da gibt es immer typische Muster wie katastrophisierendes Denken, Aufmerksamkeitslenkung hin zum Schmerz, Rückzugsverhalten, das Gefühl, sozialen Rollen nicht mehr gewachsen zu sein. Und das wird dann Gegenstand der sehr individuellen Therapie.
Die der Patient für sich selber herausfinden muss oder in die Sie ihn hineinleiten?
Nun, es ist selbstverständlich eine Hilfestellung im psychotherapeutischen Prozess. Also Patienten werden nicht allein gelassen. Also das Zerrbild der alten analytischen Therapie, Therapeut schweigt und Patient redet einfach nur so vor sich hin, sondern es ist ein sehr strukturierter Prozess, der vom Patienten tatsächlich als hilfreich erlebt werden soll. Das ist ein gutes Merkmal für eine später erfolgreiche Therapie.
Werden dabei auch Medikamente eingesetzt oder werden die nicht eingesetzt?
Medikamente können eingesetzt werden, insbesondere bei den chronischen Schmerzstörungen mit somatischen und psychischen Faktoren. Es ist bekannt, dass über die Monate und Jahre sich das ganze neurobiologische System der Schmerzverarbeitung dahingehend verändert, dass eine Anhebung der Schmerzschwelle, also ein Stück weit unempfindlicher machen gegenüber der Schmerzwahrnehmung, durch bestimmte Medikamente Sinn machen kann, begleitend. Eine reine Schmerzmedikation bei psychogenen Rückenschmerzen, die wie gesagt eher selten sind, macht aber keinen Sinn, sondern ist verknüpft mit einem erheblichen Missbrauchs- oder sogar Abhängigkeitsrisiko.
Wie groß sind denn die Erfolgsaussichten so einer psychosomatischen Therapie?
Sehr gute Frage. Es gibt dazu Studien, die anzeigen, dass je später die Behandlung auf einer qualifizierten Ebene beginnt, desto schlechter sind die Ergebnisse. Und das ist leider derzeit eine häufige Praxis, dass Menschen mit Rückenschmerzen von Arzt zu Arzt laufen, dann kommt die Diagnose, der Eingriff, alle möglichen Dinge passieren, aber psychologische Faktoren werden nicht hinreichend beachtet und also auch nicht hinreichend behandelt. Und dann gibt es ein bedeutsames Chronifizierungsrisiko. Und wenn man diese Patienten dann versucht, psychotherapeutisch zu behandeln, dann haben sie sich oft schon ein Stück weit eingerichtet. Ich bitte das in Anführungsstrichen zu sehen. Aber wenn erstmal ein Mensch auf der Schiene ist, ich schaffe es nicht mehr, ich bin meinem Beruf nicht mehr gewachsen, wenn der Wunsch nach einer Frühberentung auftaucht, dann sind psychotherapeutische Behandlungschancen leider in Bezug auf eine wirkliche Linderung der Beschwerden recht schlecht.
Letzte praktische Frage. Wie findet man denn einen geeigneten Psychotherapeuten dann dafür?
Sie stellen zwei Fragen in einer. Erstens, was ist überhaupt ein geeigneter Psychotherapeut? Und zweitens, wie findet man ihn? Das ist eine schwierige Frage, weil die Patienten mit chronischen Rückenschmerzen sind ja in sich sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt Menschen zum Beispiel mit psychischen Begleiterkrankungen, mit einer bedeutsamen Depression, wo dann die Depression auch angemessen behandelt werden muss. Und da gibt es Patienten, die haben das gar nicht, die haben nur eine Schmerzwahrnehmung. Oder es gibt Menschen, die haben aufgrund ihrer Lebenssituation eher eine gute Prognose, die Schmerzen zu überwinden, andere aber nicht. Das heißt, es braucht eigentlich eine sehr qualifizierte Eingangsdiagnostik. Und diese Eingangsdiagnostik wird gut geleistet von spezialisierten psychosomatischen Ambulanzen, wie sie zum Beispiel an den Kliniken stattfindet, oder auch von Ärzten für psychosomatische Medizin, die einen Schwerpunkt auf schmerztherapeutische Behandlung haben. Wogemerkt, psychosomatisch-schmerztherapeutische Behandlung. Das ist nicht zu verwechseln mit spezialisierter Schmerztherapie, wie sie von niedergelassenen Anästhesisten angeboten wird. Da geht es eher um Spritzen und operative Eingriffe und Medikamente.
Vielen Dank. Das war Professor Christian Albus, Direktor der Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie an der Universität in Köln. Unser Schwerpunktthema heute: Rückenschmerz und Psyche. Und wir kommen zu Ihren Hörerfragen. Beantworten wird sie unser Studiogast am heutigen Vormittag, Professor Per Eisel, Direktor der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie an der Uni Köln. Die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons, unter der unser Telefonteam Ihre Fragen weiter entgegennimmt, lautet 00800-4464-4464. Und in Oldenburg begrüße ich Herrn Garre. Guten Morgen, Herr Garre.
Moin, moin.
Moin, moin.
Ja, also Rückenschmerz und Psyche, ich habe schon immer geahnt. Und zwar, bei mir sieht es so aus, ich bin zurzeit 67 Jahre alt und vor 15 Jahren war die Situation die: intakte Familie, 4 Söhne, Berufsmusiker, morgendliches Lauftraining und leichtes Übergewicht. Und plötzlich heftiger Schmerz vom Rücken aus in den rechten Oberschenkel hinein. Sitzen, Radfahren, das war möglich, schlafen eingeschränkt, gehen, laufen, stehen, völlig unmöglich. Dann führte mich der Weg natürlich zum Orthopäden und da wurde festgestellt, mehrere Bandscheibenvorfälle und eine Verengung des Wirbelkanals, also eine spinale Stenose. Die ärztliche Therapie sollte dann sein, einfach ausgedrückt, Röhre und Spritze. Da habe ich gedacht, das kann es so nicht sein, ich werde mir eine zweite Meinung einholen. Das habe ich auch gemacht. Ich habe mich dann privat untersuchen lassen. Da wurden die Befunde bestätigt. Und dann gab es zunächst mal die Überweisung zu einem Neurologen, ob das Nervensystem und so in Ordnung sei. Ja, neurologisch alles in Ordnung. Und der zweite Schritt wäre dann gewesen, eine operative Behandlung bei einem Chirurgen in Hannover. Da bin ich auch hingefahren. Der drohte mir dann so ein bisschen und sagte, Sie müssen aufpassen, irgendwann ist es bei Ihnen so, Herr Garre, Ursache passé, aber Symptome bleiben, also es ist chronisch. Und da bin ich ein bisschen skeptisch geworden. Da habe ich schon auf der Rückfahrt von Hannover nach Oldenburg gedacht, also ich lasse keine operative Behandlung an mir vornehmen. Richtiger ist, dass ich mir vielleicht einen Deluxe-Rentner-Porsche zulege, sprich ein Rollator. Das habe ich ins Auge gefasst und habe das Thema losgelassen. Es hat eine Zeit lang noch gedauert. Mittlerweile war ein ganzes Jahr vergangen, wo ich diese Schmerzen ertragen hatte. Also wie gesagt, immer nur krumm gehen und war auch nicht mehr. Also was ich wie gesagt konnte, war Radfahren und da habe ich auch mein morgendliches Ausdauertraining mit weitergemacht. Also ich bin nicht mehr gelaufen. Ja, und eines guten Morgens, ich denke, das kann nicht wahr sein, war alles weg.
Das ist sozusagen über Nacht bei Ihnen verschwunden?
Ja. Also wirklich über Nacht. Und es gibt auch keine Bewegung, keine Körperreaktion, die ich getan hätte, dass ich gemerkt habe, ich sage jetzt knack und es ist weg. Ich bin morgens aufgestanden, wollte mir meine Jacke von der Garderobe nehmen und da musste ich mich immer wecken. Das tat weh, hatte ich ein kleines Stühlchen, wo ich drauf geklettert bin.
Und das brauchten Sie plötzlich nicht mehr?
Richtig.
Worauf führen Sie das selber zurück?
Ja, also ich habe im Grunde genommen, was ich eben so spaßeshalber sagte, ich habe mich mit dem Gedanken abgefunden, dass ich den Rest meines Lebens halt mit einem Rollator zubringen muss. Und das habe ich einfach so hingenommen. Und dann habe ich gedacht, okay, dann kaufst du dir so ein Ding, dann bist du eben alter Mann, schon mit Anfang 50, aber nun, was soll's. Und das ist 15 Jahre her mittlerweile, oder über 10 zumindest. Und ich bin schmerzfrei. Ich habe keine Probleme mehr, obwohl ich weiß, und das hat dieser zweite Arzt mir auch nochmal bestätigt, dass sowohl die Bandscheibenvorfälle als auch die spinale Stenose ja immer noch eine Bedeutung haben.
Herr Professor Eisel, hat unser Hörer da eventuell so sozusagen sich verrückt machen lassen von den behandelnden Ärzten?
Möglich ist es, wobei, was Sie jetzt schildern, moin moin, nochmal nach Oldenburg, ist eigentlich eine ganz klassische Kombination. Das Symptom einer spinalen Stenose ist eine reduzierte Gehstrecke, zeitweise ein ausstrahlender Schmerz. Und der wird deutlich besser, wenn man Fahrrad fährt oder sich nach vorne beugt. Wenn das gut funktioniert und Sie damit leben können, dann muss man das nicht operieren. Auf der anderen Seite gibt es auch Menschen mit einer spinalen Stenose, mit einer deutlich reduzierten Lebensqualität. Und sich damit abzufinden, den Rest des Lebens mit dem Rollator rumzulaufen, obwohl man etwas machen kann, würde ich Ihnen nicht empfehlen. Bei Ihnen hat das gut geklappt, aber zahlreiche Menschen, die profitieren sehr von einer Operation. Das hängt vom Ausmaß dieser Stenose ab. Das ja. ist ein mikrochirurgischer Eingriff, wo man den Spinalkanal erweitert. Das ist keine OP, die häufig andere OPs nach sich zieht. Ist eine relativ kleine Operation. Also eine somit die segensreichste, die es in der Wirbelsäulenchirurgie gibt. Aber nur dann durchführen, wenn es sonst nicht funktioniert. Und ich kenne jetzt Ihre MRT- oder CT-Bilder nicht.
Ja, ja.
Das müsste ich sehen. Aber bei absoluten Stenosen ist die OP eine sehr gute, sehr schnelle Hilfemöglichkeit. Und hier handelt es sich auch nicht um einen unspezifischen Rückenschmerz, sondern das ist eine spezifische Krankheitsursache, die man sehr gut und sehr einfach beheben kann.
Wie lange sind Sie denn schon schmerzfrei, wenn ich fragen darf?
Ich schätze mal so 10 Jahre.
Macht es Sinn, dass der Herr Garre nach 10 Jahren jetzt irgendwie nochmal präventiv...
Nein. Wenn es ihm gut geht, dann diese Stenose besteht auch sicher schon lange, bevor sie diagnostiziert wurde. Das ist ein ganz langsamer Prozess. Dann macht es keinen Sinn. Wenn es Ihnen gut geht und Sie uneingeschränkt laufen können, ohne Reduktion Ihrer Gehstrecke und Sie keine Symptome haben, gar nichts machen.
Dann danken wir Ihnen sehr herzlich für diese ausführliche Schilderung und wünschen Ihnen alles Gute. Herr Garre, vielen herzlichen Dank für den Anruf. Und in Berlin ist jetzt Frau Glatzel am Telefon. Guten Morgen, Frau Glatzel.
Jetzt bin ich im Apparat.
Ja, wir hören Sie.
Ich habe also, wenn Sie jetzt wissen wollen, warum ich angerufen habe, von 68 bis 78 habe ich in Merseburg als ambulante Fürsorgerin für die Neuropsychiatrie ohne Arzt gearbeitet, 3 Jahre in der Großindustrie damals, Buna, Leuna. Also es war eine sehr anstrengende Arbeit, weil ich ganz alleine ich hatte keinen weiter als ich allein als Fürsorgerin da zu tun und hatte Trigeminusschmerzen und Nackenschmerzen und habe wirklich darunter gelitten, bin auch beim Nervenarzt gelandet dann schließlich. Aber nach dieser Arbeit, also jetzt, wo ich frei bin, wo ich Rentnerin bin, ich bin jetzt 89, bin jetzt schon lange Rentnerin, und habe gerade gestern mit einem Neffen mich darüber unterhalten, dass die Schmerzen auf einmal weg waren. Ich habe diese Schmerzen nicht mehr, keine Trigeminus und ich hatte immer ein schiefes Gesicht und also ich war wirklich überanstrengt wahrscheinlich und denke mir, dass der Nervenschmerz einfach durch die Überanstrengung gekommen ist. Kann das sein? Natürlich.
Durchaus denkbar. Sie schildern eine Situation, in der man sich sehr leicht überfordert fühlen kann. Sie sagten 68 bis 78.
Genau. Ich war auch überfordert.
Sie waren alleine zuständig in der verantwortungsvollen Tätigkeit.
Ja.
Und dann, das ist also ein klassischer Auslöser, wo ein Schmerz ihn eigentlich signalisieren sollte. Und das ist auch etwas Positives. Halt, da ist irgendetwas zu viel, da ist eine Belastung zu viel und Ähnliches. Und das ist auch etwas, was man unseren Patienten weitergeben kann. Der Schmerz hat auch etwas Positives. Das ist wie eine Ampel, die signalisiert, da ist zu viel los. Und Sie haben ja selbst sehr schön geschildert, als diese Überforderung wegfiel, ging es auch mit den Rückenschmerzen besser, vielleicht auch mit der Trigeminusschmerzen.
Ich hatte die Möglichkeit, das zu ändern, weil sich alle darauf verlassen haben. Ich hatte die Alkoholkranken, ich hatte die psychisch Kranken, hatte die Verbindung zu der Klinik nach Leipzig, die hatten wir nicht mal, wir hatten nicht mal eine eigene Klinik, wir Halle war für ein paar Studenten zuständig.
Also das ist sehr, sehr gut nachvollziehbar für mich. Wobei ich noch eines ganz kurz dazu erwähnen möchte, was ich, das war vorhin schon angesprochen hatten. Je älter man wird, umso geringer ist zum Beispiel die Inzidenz, die Häufigkeit eines Bandscheibenvorfalls. Also auch hier gibt es aufgrund ihres Alters eine sehr positive Entwicklung. Die trifft nicht die spinalen Stenosen wie bei dem Hörer vorher, aber diesen Rückenschmerz, der durch Bandscheibenschäden hervorgerufen wird, der nimmt im Alter zunehmend ab.
Frau Glatzel, vielen Dank für Ihre Schilderung, von der bestimmt ganz viele Hörerinnen und Hörer auch profitieren können, dass man den Schmerz eben als Warnsignal ernst nimmt. In Süddeutschland ist Irina am Telefon. Guten Morgen. Sie haben seit vielen Jahren Rückenschmerzen, weiß ich. Irina?
Ja, genau. Und ich habe festgestellt, dass meine Rückenschmerzen haben eine Ursache in ausgerenktem Unterkiefer. Im 2006 bei einer zahnärztlichen Behandlung wurde mir nämlich Unterkiefer ausgerenkt. Keiner ist drauf gekommen, wo die Schmerzen herkommen. Die Schmerzen waren wandelnd und die kamen erst etwa ein halbes Jahr später nach dieser Behandlung beim Zahnarzt. Nach ärztlicher Odyssee, die 3 Jahre gedauert hat, wurde endlich festgestellt, dass meine Schmerzen von ausgerenktem Unterkiefer kommen und dadurch auch Skelettverschiebung Etage für Etage. Dadurch Rückenschmerzen, Gelenkschmerzen und so weiter. Meine Frage war also, der Orthopäde behandelt ja Skelett vom Fuß bis zum Nacken. Der Zahnarzt behandelt Kiefer und Zähne. Aber Kiefergelenke gehören doch auch zum Skelett. Wäre es nicht sinnvoller, wenn Orthopäde und Zahnärzte in solchen Fällen zusammenarbeiten? Weil sehr oft liegt die Ursache nämlich in ausgerenkten Kiefergelenken, was zur Verschiebung von gesamtem Skelett Etage für Etage hinführt. Das wäre meine Frage.
Herr Professor, also ausgerenkte Unterkiefer und der Zusammenhang zu Rücken, ist das häufig oder ist das eher selten?
Also das Ganze geht so unter dem Thema auf die Suche nach der Ursache. Ob das ein ausgerenkter Kiefer ist, zu dem möchte ich auch gleich noch was sagen, ob das eine Fehlstellung, eine Beinlängendifferenz ist. Es gibt leider, da muss man Sie enttäuschen, wissenschaftlich keinen Hinweis, dass da hier ein fester Zusammenhang besteht. Dazu möchte ich auf der anderen Seite sagen, wer heilt, hat Recht. Und wenn Ihnen eine Behandlung nützt, Osteopathie ist zum Beispiel das Stichwort, die eine ganzheitliche Betrachtung Ihres Körpers sieht, vom Kiefergelenk bis zu den Füßen, und eine bestimmte Manipulation an einem Bereich sinnvoll ist und der Schmerz dann besser wird, dann hat der Recht. Man muss jedoch auch sagen, ein Kiefergelenk renkt nicht aus. Wenn es ausrenkt, das ist ein dramatisches Bild, was beim Unfall passieren kann. Es kommt hier zu einer kleinen Verschiebung des Gelenkspiels. Das sind häufig Hypothesen, die aber wissenschaftlich leider nicht erwiesen sind. Trotzdem nochmal, ich möchte das nicht schmälern, wer heilt, hat Recht und wer hilft, hat Recht. Und wenn Ihnen diese Behandlung so geholfen hat, dann ist das durchaus sinnvoll. Wissenschaftlich nachgewiesen ist es nicht.
Das war ein etwas falscher Wortfall von mir, richtig? Also nicht ganz ausgerenkt, sondern verschoben, richtig?
Genau,
Die Erkrankung wird leider nicht anerkannt, weder von Krankenkassen noch, wie Sie sagen, ist nicht wissenschaftlich bewiesen. Aber ich bin ja ein laufender Beweis dafür.
Genau, deshalb möchte ich nochmal sagen, das ist eben der Unterschied zwischen Erfahrung und Wissenschaft. Wissenschaftlich müsste man das testen, indem man ganz viele exakt mit einem solchen Symptom untersucht. Das geht leider nicht. Aber ich sage nochmal, Sie hat man offensichtlich richtig behandelt und möglicherweise war das auch die Ursache Ihres Symptoms.
Vielen Dank für Ihren Anruf und für die Schilderung. Und in Rheine ist Herr Schwegmann jetzt am Telefon. Herr Schwegmann, guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie haben nicht nur einen Bandscheibenvorfall gehabt, Sie hatten zwei.
Ich habe zwei. Lendenwirbel 3445 mit erheblichem Druck auf den Spinalkanal und teilweise Ausfallerscheinungen am linken Bein, also recht heftig. War teilweise nicht mal arbeitsfähig und renne seit 2012 damit rum. Bin wirklich alle Behandlungen durchgegangen, von erweiterter ambulanter Physiotherapie über Infiltration, PRT-Spritzen und alles, was es da so gab, außer die OP. Und ja, ich war vorher sehr aktiv im sportlichen Bereich, habe jahrelang Golf gespielt, hatte einen Trainerschein für Mountainbike und ja, viele, viele Sportarten, die ich plötzlich nicht mehr machen konnte. Und das hat mich etwas deprimiert. Und die Ärztin hat mir geraten, vielleicht mal zu einem Psychologen zu gehen, was ich erst gar nicht verstanden habe. Und als ich dann das erste Mal da war und wir uns darüber unterhalten haben, hat sie mir ganz deutlich gemacht, dass ich meinen Fokus einfach auf den Schmerz fixiere und daher so Probleme habe, mit diesem Schmerz umzugehen. Und als wir besprochen haben, dass ich einfach aktiv versuchen soll, diesen Schmerz zwar zu akzeptieren, aber mir selber zu sagen, ach Daniel, das wird schon wieder, es wird alles wieder gut, achte nicht nur auf deinen Schmerz. Tja, als ich das gemacht habe, war ich nach 45-minütiger Sitzung mit ihr tatsächlich für die nächsten 7 Monate komplett schmerzfrei, ohne Toll. Medikation.
Was Sie nicht wissen können, ist, dass der Eisel Ihnen zugehört hat und die ganze Zeit im Kopf genickt hat. Zustimmen.
Ja. Also, ich weiß, dass ich diesen Bandscheibenvorfall noch habe und ich weiß, dass er da ist und ich bin mir dessen auch bewusst und mache alles dafür, dass es dauerhaft gut bleibt. Aber der Kopf ist das Entscheidende gewesen, was mir einfach geholfen hat.
Herr Professor Eisel.
Toll. Also ich bräuchte Sie eigentlich immer als Partner in einer Sprechstunde für viele unserer Patienten. Zunächst nochmal, es gibt auch Bandscheibenvorfälle, die man zum Beispiel operativ behandelt und dann ist der Schmerz weg. Das ist auch denkbar. Ich gehe jetzt mal bei Ihnen davon aus, dass man sich das sehr gut überlegt hat. Bandscheibenvorfälle haben auch eine günstige Prognose. Die werden meistens im Lebensverlauf kleiner, haben wir besprochen. Und dass Sie das exakt so gemacht haben, wie ich es auch unseren Patienten rate. Nämlich sich einmal klar gemacht, ich habe das halt, das ist nichts Eingebildetes, da gibt es eine Veränderung in meinem Körper, die macht diesen Schmerz. Mit diesem Schmerz muss ich eine gewisse Zeit leben. Der gehört jetzt zu meinem Alltag, den stelle ich vielleicht nebenhin. Und das war der Schlüssel bei Ihnen zum Erfolg. Das war eine sogenannte Coping-Strategie. Also finde ich ganz, ganz toll. Und wie gesagt, ich lade Sie ein, begleiten Sie mich bei den Sprechstunden.
Sehr gerne.
Herr Schwegmann, vielen Dank für Ihren Anruf. Ja, und das war ein gutes Beispiel zum Schluss dieser Sendung. Das war die Sprechstunde zum Thema Rückenschmerz und Psyche. Herzlichen Dank an Professor Peer Eisel, Direktor der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie an der Universität in Köln. In der Sprechstunde am nächsten Dienstag geht es um sexuell übertragbare Krankheiten, also Syphilis, Herpes, HIV und weitere. Jetzt gleich nach den Nachrichten folgt die Sendung Umwelt und Verbraucher. Unter anderem geht es darin um Zoonosen. Das sind Krankheiten, die vom Tier auf den Menschen übertragen werden können. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Am Mikrofon war Carsten Schröder.